Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maria Barth spricht Fakten. Wir sind Johanna,
Theresa
und Franziska.
Und wir haben heute zwei Autoren aus der Nähe von Schrobenhausen hier sitzen. Diese sind Matthias Petri und Heidrun Budke. Dann heißen wir Sie hiermit herzlich willkommen. Schön, dass Sie das mit uns machen. Und dann würden wir auch gleich mit den Fragen anfangen.
Okay, wann haben Sie denn mit dem Schreiben angefangen und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
Ich zuerst, ich habe als junges Mädchen, so mit 8 Jahren, mal das erste Mal ein Gedicht geschrieben. Und dann so im Jugendalter, als ich ungefähr so alt war wie ihr, habe ich ein paar Kurzgeschichten geschrieben für so Fantasy-Sachen. Und habe die aber nur Freundinnen zum Lesen gegeben. Und habe dann ganz, ganz viele Jahre überhaupt nicht geschrieben. Und habe erst wieder angefangen, als meine beiden Töchter erwachsen waren. Und habe dann angefangen, für die Zeitung zu schreiben. Und dadurch kam auch der Anstoß, endlich mal meinen Traum zu verwirklichen, meinen ersten Roman zu schreiben.
Genau. Bei mir war das ähnlich. Ich habe mit 10, 12 habe ich Radioreportagen aufgenommen, auf damals noch Kassettenrekorder. Und habe dann, glaube ich, auch mit 11, 12 den ersten einen Krimi geschrieben. So über, also in so ein Schulheft rein, über so 9 oder 10 Seiten, das habe ich noch. Und dann irgendwann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und dann war irgendwann klar, dass ich eigentlich zum Radio will und Radioredakteur werden will. Und das habe ich dann auch gemacht in meinem Umweg über Zeitung. Und dann war ich auch eine Weile Radioredakteur und hat mir über Zeitung noch besser gefallen. Und dann habe ich die ganze Zeit Zeitungsartikel geschrieben und die sind so in der 4 Seite lang. Und irgendwann wollte ich mal wissen, wie das ist, wenn man was Langes schreibt. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann auch meinen ersten Roman geschrieben. Da war ich aber schon über 50. Davor habe ich aber schon einen Haufen Sachbücher gemacht. Also bestimmt 20 so Sachbücher-Zeugs gemacht, die, aber relativ langweiliges Zeug. Romane schreiben ist viel cooler.
Wie lange haben Sie denn eigentlich gebraucht, um Ihr erstes Buch zu schreiben?
Also fange ich an. Also ich habe meinen ersten Roman habe ich zweimal geschrieben. Ich habe ihn geschrieben und dann habe ich den tatsächlich gelesen und dachte, weiß nicht. Und dann habe ich ihn nochmal geschrieben. Der zweite, den habe ich dann jemandem gegeben und der fand ich nicht so schlecht. Und dann haben wir den rausgebracht und dann lief das. Wie lange braucht man dafür? Ich schreibe relativ schnell, weil ich geübt bin. Also ich schätze mal, dass ich so 2-3 Wochen gebraucht habe für 350.000 Anschläge. Mhm. Bin schon schnell. 2-3 Wochen. Ja. Du so?
Also ich habe länger gebraucht, aber ich überlege halt auch immer sehr lange zwischendurch. Das heißt, ich brauche immer Phasen, wo ich nicht schreibe, wo ich einfach mir die Ideen kommen lasse und dann setze ich mich wieder hin und schreibe. Und so dauert der ganze Prozess natürlich ein bisschen länger, bis das Buch fertig ist. Wenn man alles zusammenrechnen würde und man würde es am Stück schreiben, wäre es wahrscheinlich auch in 4 Wochen fertig. Weil wenn ich dran sitze, schreibe ich auch viele Stunden und auch relativ schnell. Aber wie gesagt, ich brauche halt zwischendurch die Phasen immer. Und ich glaube, bei meinem ersten Roman wirklich von dem ersten, ich fange jetzt mal an, bis es dann in einer Buchhandlung lag, ist ungefähr ein Jahr vergangen.
Ja. Das war bei mir auch ungefähr so. Ungefähr ein Jahr hat sich das Ganze hingezogen, ja. Bis das dann mal losgegangen ist. Ich mache es aber anders. Ich überlege da nicht lang, sondern ich suche mir Zeiten, wo ich einfach den Kopf frei habe und wo ich nichts anderes zu tun habe, wo ich einfach Zeit habe. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch mal hinsetzt und mal irgendwie 3 Stunden lang einfach nur den Himmel anstarrt, dann wird es einem irgendwann furchtbar langweilig und dann fängt einem an, die Birnen zu explodieren. Und dann erzähle ich keinem was, sondern dann fange ich das Tippen an. Und dann schreibe ich. Also ich mache mir meinen Kopf leer und dann schreibe ich eigentlich nicht, indem ich überlege, sondern ich lese mit, was meine Finger tippen. Das heißt, ich habe geübt, dass mein Unterbewusstsein das schreibt. Das, also ich habe so einen großen Plan, so ungefähr, ich habe so eine grobe Story, also da passiert das und dann passiert das und am Ende muss ich da hinkommen. Und wie ich da hinkomme, das lese ich mit, während mein Unterbewusstsein schreibt. Und das ist sehr lustig.
Also ehrlich gesagt, diesen Plan hatte ich noch nicht mal. Ich bin immer spazieren gegangen und mir kommen dann beim Spazierengehen so Ideen und dann denke ich mir, das muss ich mir jetzt merken, bis ich zu Hause bin. Und dann setze ich mich hin und fange an und zu meinen Töchtern habe ich dann immer gesagt, also ich setze mich jetzt am Laptop und dann schauen wir mal, was meine Leute so machen. Und genauso ist es, die fangen dann plötzlich an, in dem Roman selber miteinander zu reden oder irgendwas zu tun. Und dann hört das irgendwann auf und dann brauche ich wieder so eine Phase, wo ich schaue, wie geht's weiter. Und dann setze ich mich wieder hin und dann geht's wieder so los.
Genau, das ist irgendwie.
Die werden richtig selbstständig, die Leute, ne? Und die kriegen ihren eigenen Charakter und so. Das passiert dann einfach, wenn man denen so die Freiheit überlässt, das so zu machen.
Du brauchst bloß entsprechend Langeweile davor. Beim ersten hatte ich das Problem, ich habe den Anfang gehabt, dann habe ich auch einen Schluss gehabt und dann habe ich aber einen Haken gehabt, weil ich wusste nicht, wie ich von dem einen Teil zum anderen komme. Und da habe ich dann hirnen müssen und da habe ich echt ein Problem gehabt und da habe ich dann schon gedacht, das wird nie fertig, ich gebe es wieder auf und lasse es und schmeiß weg und lösche. Und dann war irgendwann eine Nacht da, wo dann plötzlich die Idee da war, und dann habe ich ein Kapitel geschrieben, das alles zusammengeführt hat. Mhm. Und das fand ich gut. Das war ein schönes Gefühl.
Möchten Sie eine Botschaft durch Ihre Bücher vermitteln? Und wenn ja, welche?
Also ich mag erstmal unterhalten. Und ja, natürlich habe ich Botschaften. Ganz klar. Also ich finde vieles in unserer Welt ziemlich doof, ziemlich dämlich, was da draußen läuft. Und ich verstehe es immer noch nicht, wie sich Leute so wahnsinnig viel Stress machen können, den es überhaupt nicht braucht, weil eigentlich geht es doch allen wahnsinnig gut. Und wenn die Leute etwas besser miteinander umgehen würden, könnte man vieles viel einfacher haben. Wenn man nicht so auf dicke Hose machen würde, wenn man sich nicht so wichtig machen würde, wenn man ein bisschen schaut, was der andere auch braucht, wenn man eigentlich nach dem lieben Herrn Kant denkt, was du nicht willst, dass man dir tut, füge gar keinem anderen zu. Oder umgekehrt sagt, handle so, dass das, was du machst, so ist, dass du andere Leute kreise nicht über die Massen störst. Und das wäre so einfach. Und ich werbe schon für ein Miteinander. Und ich tue ein bisschen die Leute verarschen, die auf dicke Hose machen.
Gerne. Also der Humor ist mir ja nicht so gegeben beim Schreiben. Das kann Matthias viel, viel besser als ich. Bei mir ist es meistens ein bisschen ernster und etwas, also ich stehe auch so auf Romantik und solche Sachen. Aber ja, eine Botschaft natürlich. Also erstmal ist es so, wie Matthias sagt und dann mir sind so Themen einfach wie Toleranz extrem wichtig und auch die Frauen in der Gesellschaft. Ich komme ja ein bisschen aus einer anderen Generation als ihr und mir ist es einfach total wichtig, den Leuten zu zeigen, dass man seinen eigenen Weg finden kann im Leben. Und das versuche ich so zwischen den Zeilen, auch wenn es auf den ersten Blick ein Krimi ist, den ich geschrieben habe, den Leuten durch die, wie ich meine Figuren gestalte, denen auch zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt im Leben und wie gut man auch miteinander leben kann, obwohl man total unterschiedlich ist.
Genau. Mhm. Sind Sie gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben?
Nicht.
Ja, also das kann man jetzt nicht so gut hören. Gell? Also wir haben jetzt beide genickt, wir schreiben beide Bücher, oder?
Ja.
Was schreibst du gerade?
Ja, ich habe ja meinen Lesern versprochen, dass ich eine Fortsetzung zu dem ersten Krimi-Roman schreibe. Der spielt ja in dem Dorf, wo ich wohne und die warten alle darauf, dass es da wieder einen gibt, wo sie dann Wege ablaufen können und schauen können, oh, war das hier und ist sie dahin gelaufen und ja, da steht das Haus und so. Das finde ich total spannend und das habe ich versprochen und das möchte ich auch gerne machen, das mache ich. Zwischendurch habe ich ja jetzt noch ein Erzählband geschrieben, aber da arbeite ich dran, aber ich komme nicht so richtig voran, wie ich möchte, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, genau, durch die Sachen, die ich sonst noch so tue.
Dann nimm dir halt mal die Zeit.
Ja, genau, ganz viele Leute sagen, wann ist es denn fertig? Und ich sage dann immer, ja, vielleicht schaffe ich dieses Jahr, aber es ist jetzt gerade abzusehen, dass es dieses Jahr nicht klappen wird. Aber da es etwas mit Spargel zu tun hat, wäre es mein Traum, ich würde es tatsächlich bis zur Spargelsaison nächstes Jahr schaffen. Und da ich das jetzt hier gesagt habe, muss ich dann mal schauen, dass es wirklich so klappt.
Genau. Das ist super. Ich habe ein Dorf erfunden. Bei mir, mein Dorf gibt es ja nicht. Ich habe so ein Lansing oder Lindenstraße oder sonst irgendwas erfunden. Und das heißt der Woodloop. Und das ist der Mittelpunkt der Welt. Und da spielt sich alles ab. Und da habe ich jetzt 4 Bücher geschrieben. Und nachdem da schon die ganze Welt da zusammenkommt, werden im Band 5 Außerirdische landen. Ganz klar, also das ist eigentlich folgerichtig, müssen eigentlich kommen und da werden dann Außerirdische noch in den Hudlup in Bayern landen, weil es gibt nicht so viele Romane, wo Außerirdische hier in Bayern landen. Ich kenne 2 und es wird der dritte, weil noch üblicherweise ist es ja so, dass Außerirdische immer nur in Los Angeles oder in New York landen. Aus irgendeinem Grund. Aber jetzt landen halt welche in Hudelhub. Aber davor schreibe ich noch was anderes, weil ich schreibe jetzt gerade eine satirische Sitcom, die dann ein Podcast wird. Und da geht es darum, dass mein Hauptdarsteller einen Putsch macht in Deutschland und die Regierung übernimmt weil so viele Idioten da draußen unterwegs sind, die sich so wichtig tun. Und wenn die so einen Putsch machen und schneller sind, dann wird alles doof und mein Held übernimmt dann Deutschland und zeigt dem ganzen Deutschen, wie doof das ist, wenn man einen Diktator hat. Und der geht aber dann wieder, wenn es alle kapiert haben. Und das wird ein Podcast-Ding, irgendwie wird ziemlich abgedreht und abgefahren. Und mal schauen. Und danach kommen die Außerirdischen.
Mhm. Okay, dann wie kommen Sie auf Ihre Charaktere und spiegeln sich Verhaltensweisen von Ihnen in den Figuren?
Also ich glaube, dass das ist meine Überzeugung, dass kein Autor von sich sagen kann, dass alles, was er schreibt, reine Fiktion ist, weil immer Erfahrungen, die man in seinem Leben macht und die einen selber ja auch prägen, irgendwie in diese Figuren, die man da niederschreibt, mit einfließen. Gerade weil so, wie es bei uns auch ist, wo es so unterbewusst läuft, da kann man gar nicht anders, als dass das irgendwo mit drin ist. Und bei mir ist es sicher so, dass es sich auf alle Figuren aufteilt. Also es ist keine Figur in meinem Roman, wo ich sagen würde, das bin ich. Aber jede der Figuren hat, glaube ich, irgendeinen Zug oder eine Idee von mir. Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe mich selber noch nicht reingeschrieben und ich spiele ja nicht mehr so, ich schaue immer, dass das andere sind. Und, aber klar, natürlich ist meine Grundhaltung, das, was ich bin und wofür ich stehe und was mir wichtig ist, das schwingt dann durch. Aber bis jetzt habe ich mir noch keine Rolle reingeschrieben. Aber bei dem Ding, wo ich dann den Putsch in Deutschland mache und der Diktator von Deutschland werde, um dann wieder zu gehen, da mache ich mit. Und das könnte ziemlich chaotisch werden.
Aber so spielen ja auch schon die Erfahrungen mit rein, die du gemacht hast in deinem Leben. Genau.
Irgendwie schon. Klar. Mhm. Ja.
Lesen Sie Ihre Bücher eigentlich nach der Veröffentlichung selber auch mal?
Nee, danach habe ich es nicht mehr gelesen, tatsächlich nicht. Also außer man hat natürlich eine Lesung, dann schaut man rein, weil man muss ja die Textstellen finden, die man vorlesen möchte. Und ich schaue dann schon, je nachdem, wo ich eine Lesung habe, dass es auch ein bisschen dazu passt. Also weiß ich, lese ich eher vor Älteren oder lese ich eher vor Jüngeren oder vor einem ganz gemischten Publikum oder ist es was mit Musik oder ohne Musik und so weiter. Und dann schaue ich halt ein bisschen, was lese ich in Ehekirchen. Da habe ich natürlich gerade die Stellen gelesen, die wirklich auch direkt in Ehekirchen spielen, im Schrobenhaus und das, was im Schrobenhausen spielt, im Kino zum Beispiel. Aber das ganze Buch nochmal von vorne bis hinten gelesen habe ich nicht. Manchmal denke ich, vielleicht sollte ich es nochmal tun, vielleicht auch lieber nicht. Es ist ein bisschen so, entschuldige, wie mit der eigenen Stimme. Wenn man die hört, so kann man es vielleicht erklären, wenn ihr euch mal hört auf einer WhatsApp-Nachricht oder sowas, dann denkt man, so höre ich mich an. Und so geht es einem manchmal dann auch beim Schreiben, dass man dann denkt, das habe ich geschrieben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen muss man sich gut damit fühlen und dann passt es auch.
Ja. Genau. Also am Stück habe ich noch keins meiner Bücher gelesen, sondern wenn du in der Schreibphase bist, dann muss man manchmal ein bisschen zurücklesen und ein bisschen vor und manchmal stellt man auch was um und dann muss man die Stelle suchen, weil mir fällt irgendwie in Kapitel 33 fällt mir irgendwas ein, wo ich eine Saat legen muss und dann baue ich halt vorne noch zwei Sätze ein und dann lese ich schon nochmal so die einzelnen Kapitel durch, aber dann den Rest, ich habe da Kumpel, die dann mir das lektoriert haben, das nochmal durchgelesen haben, die Logikfehler rausgemacht haben und ich habe auch jemanden gefunden, dass mir nochmal Korrektur liest, weil ich habe wahrscheinlich immer noch Tippfehler drin, ganz viel was nicht. Und ich hatte ja dann drei Romane im Verlag drin und da war dann der Verlag auch nochmal dahinter. Aber ich habe die Dinger tatsächlich nicht gelesen. Also wenn ihr mir jetzt fragt, was da drin steht, weiß ich nur so bedingt, weil ich habe es nicht gelesen. Und bis auf die Stellen, die ich für Lesungen brauche, die suchen wir raus, weil ich weiß ungefähr, Mensch, da war doch diese Szene, die könnte sich eignen, weil die war relativ lustig und die geht. Und ich habe gerade neulich, weil ich habe jetzt dann wieder einen Schwung Lesungen und da habe ich in einem Buch geblättert und bin dann auf eine Szene gestoßen, die ich überhaupt noch nie wahrgenommen habe, dass ich die geschrieben habe. Und ich fand es lustig. Also das fand ich dann relativ gut, dass sie lustig war. Weil da meldet sich nämlich von meinem Landtagsabgeordneten, der da wichtig ist, dem sein Handy hält einen Monolog, bevor dem der Akku ausgeht und erzählt dem Leser, was alles in so einem Leben von so einem Abgeordneten abgeht und dann fliegt der Strom ab.
Also aber tatsächlich, auch obwohl ich es noch nicht mal ganz durchgelesen habe, kenne ich mich relativ gut aus in meinem Roman, weil der in zwei Zeitsträngen spielt und man dadurch relativ viel das machen musste, was Matthias eben gesagt hat, nämlich schauen muss, so, was hat er jetzt vorher eigentlich gemacht. Das sind ja immer in Kapiteln unterbrochen dann im Grunde, und dann musste wieder schauen, wie war denn das jetzt in dem vorigen Kapitel. Und wenn man dann natürlich vom Jahr 1984 in das Jahr 2019 springt, dann muss man natürlich rechnen, wie alt ist denn der jetzt, ne? Und damit das alles irgendwie passt, da muss man schon genau überlegen. Und dann kennt man sich natürlich auch sehr gut aus mit den einzelnen Kapiteln, weil man da viel vor und zurück blättert.
Genau. Das stimmt, genau, weil das, ich habe eins geschrieben, das in drei Zeitebenen spielt, ja. Weil da kommt ein Bruder von Jesus nach Hudelhub.
Das habe ich gelesen, ja.
Bekommt dann der Bruder daher, und weil dem das vorher um seinen Bruder irgendwie zu blöd war. Und das Lustige war ja, dass ich dann erstmal gedacht habe, Bruder von Jesus sei ein Blödsinn, dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, dass die Geschwister von Jesus in zwei Evangelien vorkommen und dass da jede Menge Bezüge dazu gibt und dass die Namen haben und die Schwestern heißen Maria und Salome und die Brüder heißen Jakob, Joses, Simon und Judas, und das findet man alles, und also sind natürlich Halbgeschwister, weil erst war Jesus und dann aber die anderen hinterher, und die Kirche will das aber nicht so, diese Story, und die machen dann manchmal das ein bisschen, verklausulieren das ein bisschen, aber kommt in die Familien vor. Auf jeden Fall habe ich das in drei Zeitebenen gemacht, und dann musst du natürlich konstruieren, wie du das hinkriegst, ja. Dass du dann eine Gegenwartsgeschichte hast und so, und da muss man dann schon ein bisschen schauen. Also da den Handlungsstrang weiß ich natürlich schon. Aber so wie jetzt die einzelnen Geschichten, Kapitel sind, keine Ahnung. Ich glaube, es kommt eine Szene vor mit Pontius Pilatus. Könnte mich erinnern, die ist komisch.
Hätten Sie früher eigentlich mal gedacht, dass Sie ein Buch veröffentlichen?
Für mich war das immer schon so ein Ding, ja. Schon als Schüler. Und mein erstes, ich habe ein Gedichtband mit 19, glaube ich, schon mal rausgebracht, oder 20. Und dann kamen fast jedes Jahr Sachbücher, bestimmt 20, 30 Bücher gemacht. Keine Ahnung, wie viele. Ich habe es noch nie gezählt. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht alle daheim, aber es sind ein Haufen. Aber es war immer schon so.
War natürlich bei mir total anders, ne? Weil ich habe mir halt immer gewünscht, mal irgendwann ein Buch zu veröffentlichen. Dann war das aber wirklich jahrelang total im Hintergrund mit Kindern und Familie. Wir sind halt umgezogen, auch von Westfalen hier nach Bayern. Da gab es keine Mittagsbetreuung, keinen Nachmittagskindergarten. Man musste sich wirklich um alles selber kümmern. Und da war einfach für Schreiben keine Zeit. Aber dann, als das abflachte und ich wieder Freizeit hatte, war die Idee schon ziemlich da, jetzt schreibe ich irgendwann mal einen Roman. Das hat dann noch mal ein bisschen gedauert, bis es soweit war, und hat auch ein paar Anschubse gebraucht und ein paar E-Mails, wo dann jemand immer geschrieben hat, schreib dein Buch.
Wann schreibst du jetzt endlich mal dein Buch?
Ja, genau. Und weil wir uns eben durch die Zeitung kennengelernt haben, und dann ist es wirklich gut, wenn man jemanden hat, der einen zum einen pusht und zum anderen dann aber auch unterstützt, wenn es soweit ist und sagt, ich bin jetzt bereit, ich brauche jetzt Hilfe, und wenn man dann die Hilfe bekommt, und ja, das war wirklich eine gute Sache, das dann endlich verwirklichen zu können.
Und die Leute hatte ich auch. Ich hatte auch jemanden, der mir hilft.
Also ja, ohne das sonst funktioniert das nicht.
Also du hast so eine Idee, und das erste Mal machst du halt einen Haufen Fehler, und da habe ich einen Kumpel gehabt, der hat das gelesen, auch das erste Buch, und sagte, was für ein Scheiß. Und beim zweiten Mal hat er es nicht mehr gesagt, und dann habe ich meine Bestätigung bekommen, als wir dann, der Klassiker ist, dass du, wenn du einen Verlag suchst, dass du 30 Seiten einschickst, die ersten 30 Seiten. Und dann habe ich eine Mail gekriegt vom Verlag, und da stand drin, Herr Petri, das ist das Letzte, was Sie hier machen. Weil Sie haben nur 30 Seiten geschickt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann dachte ich mir, bam, gewonnen. Und bei dem Verlag bin ich dann noch reingekommen. Mhm. Und dann wusste ich, dass es so ganz schlecht nicht sein kann.
Ihre Bücher spielen ja beide so in Bayern. Und was finden Sie an Bayern so faszinierend, dass Sie darüber schreiben und sogar hergezogen sind?
Wir sind ja beide Preisen.
Ja, tatsächlich, genau.
So was, die Migranten.
Ja, genau. Also ich bin mit meinem damaligen Mann hergekommen, der ist zur Bundeswehr gegangen, Berufssoldat geworden, und wurde dann nach Bayern versetzt, sage ich jetzt mal so ganz grob. Und so sind wir in Bayern gelandet, und irgendwie bin ich dann hier geblieben und bin tatsächlich auch in so einem kleinen Dorf gelandet, was ich mir früher nie gedacht hätte, weil ich schon eher mehr so in der Stadt gelebt habe, aber mit Kindern war das ideal, und ich fand es einfach Das, für mich hat es immer einen unheimlich hohen Freizeitwert gehabt durch die Landschaft. Ich bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur und habe mich da einfach wohl gefühlt. Und ich finde, die Leute sind auch, wenn sie auf den ersten Blick manchmal etwas verschlossen sind, am Ende dann doch sehr offen. Und sie erinnern mich tatsächlich sehr an die Menschen in meiner westfälischen Heimat. Und das sind wahrscheinlich alles Gründe, warum ich mich hier wohlfühle. Und dann ist es natürlich gut, da zu schreiben, wo man wohnt, weil man einfach das kennt, was um einen drumherum ist. Ne? Durch meine Jobs, man muss ja arbeiten gehen und Geld verdienen, das tut man mit den Büchern nicht. Das ist also wirklich mehr, das ist eigentlich eine schöne Freizeitbeschäftigung. Da ist halt die Frage, wie viel Zeit hat man noch? Und ich fände es zum Beispiel auch toll, mal so einen historischen Roman oder sowas zu schreiben, aber da muss man eben sehr viel recherchieren und die Zeit fehlt dann einfach. Und dann einfach was zu schreiben, was direkt vor der Haustür ist und was man kennt und was die Leute einfach auch kennen, womit sie direkt was verbinden. Also für mich ist Emotionalität auch ein sehr wichtiges Thema und die verbinden einfach was mit ihrer Landschaft, die sie vor der Haustür finden. Und deswegen ist das für mich eine gute Sache, so lokal Roman zu schreiben.
Ja. Mhm. So, dass ungefähr, ich glaube, 2% aller Autoren, wenn überhaupt, können davon leben. In Deutschland kommen jedes Jahr 85.000 Bücher auf den Markt. Und und die meisten spielen in Amerika oder in England oder an der Côte d'Azur. Das ist ja alles abgedroschen. Sogar in Niederkaltenkirchen gibt es schon 10 Romane. Und Wahnsinn. Also für mich war einfach klar, wenn ich einen Science-Fiction-Roman schreiben würde, hätte ich früher gedacht, hätte ich den in Amerika spielen lassen. Aber ich wollte halt die Sachen vor der Haustür machen auch, weil... Also über Hudelhub gab es davor noch keine Bücher. Das fand ich besser als eins über Los Angeles zu schreiben.
Ja, aber in Kirchen gibt es auch keins. Siehst du?
Genau, aber jetzt schon. Ja. Und also muss man halt seinen Ort erfinden. Aber tatsächlich ist das gar nicht so einfach, den Ort zu finden. Aber ich wollte natürlich schon ein bisschen eben auch so die Eigenheiten, die man da so erlebt, ein bisschen durch den Kakao ziehen und
zum Bayern würde ich sagen, wenn du so Bürgermeister herkommst, wirst du nicht, was du schon wieder ist und so, gell? Und das wollte man schon ein bisschen. Und damit ein bisschen spielen halt eben. Und das macht halt dann schon Laune. Und das, Donald Trump kommt, glaube ich, auch irgendwo vor. Weiß ich nicht, aber wenn in dem nicht, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, der kommt vor. Ohne sowas geht es nicht. Aber das ist der, genau. Weil das ist ja ganz einfach, wenn du so einen Ort hast wie Hudelhub und du brauchst jetzt irgendwie einen Donald Trump, weil dann hat er bestimmt mal irgendwie jemanden kennengelernt, der aus Hudelhub war oder sowas, oder kennt die Tante vom Urban und dann gibt es schon. Das kriegt man schon hin.
Das ist ja auch ein Punkt. Du hast dir den Ort gleich ausgedacht, aber es ist ja oft so wie bei mir auch. Du findest ja diese Leute überall. Also man könnte meinen Roman genauso wie bei mir zum Beispiel zu Hause in der Nähe von Münster spielen lassen oder in keine Ahnung wo. Die Menschen sind ja irgendwo in dem Umgang miteinander immer gleich und deswegen...
Und die Menschen sind immer gleich.
Ja, und das ist eigentlich nur der äußere Rahmen, den man denen damit gibt, indem man sie halt in irgendein Dorf oder in irgendeine Landschaft...
Du sitzt jetzt fast jedem Gemeinderat so ein Typen oder in jeder Gemeinde so ein Typen, wie der Donald Trump einer ist, nur halt eben vielleicht nicht ganz so mächtig, aber die Typen sind doch überall die gleichen. Und die Merkels gibt es überall und es gibt alle überall. Ja. Und die Nina Chupas und Böhmermanns gibt es überall. Genau. Das sind immer die gleichen. Wir sind alle letztlich doch immer die gleichen. Also von daher ist es komplett wurscht, ob ich das jetzt in Hudelhub spielen lasse oder in Los Angeles, weil es immer das Gleiche ist.
Dann in Ihren beiden Büchern gibt es ja verschiedene Zeitschienen und also wieso macht man das?
Ja, das, also bei dem Biberg war das eben so, dass ich genau das ausprobieren wollte. Also ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, wenn ich mal ein Buch schreiben möchte, mein Buch in 3 Zeitebenen schreiben. Ich wollte es einfach ausprobieren. Mhm. Außerdem, weiß ich, ob ihr noch Zurück in die Zukunft kennt, mit Marty McFly und wahrscheinlich vorher, weil das ist ein Film aus den 80ern, aber das macht schon Spaß, mit verschiedenen Zeitebenen zu spielen und Zeitreisen. Mhm. Also ich habe jetzt halt da keine Zeitreisen reingebracht, aber ich habe die Ebenen gemacht und das ist der Sport, kriege ich das hin, dass ich so eine Geschichte mache, die durchgängig geht, wo 3 Zeitebenen zueinander einen Bezug haben, wo es einen Sinn macht und wo es nicht total konstruiert ist und wo dann noch jede Ebene für sich lustig ist und dann, wo auch noch jede Ebene ein bisschen andere Sprache hat. Ja. Weil natürlich, wenn ich in der Zeit schreibe, wo von Jesus, dann beschränke ich mich, weil da gehen ein Haufen Fremdwörter nicht. Und wenn ich dann was über die Barockzeit um 1700 irgendwo schreibe, dann muss ich etwas blumiger werden. Und wieder anders. Und dann in der Gegenwart nochmal anders. Und das macht halt Spaß. Das ist ein Sport.
Ja, Also mir ging es eigentlich auch so ganz sportlich, würde ich es vielleicht nicht sehen. Es sind ja auch nur zwei Zeitebenen und nicht drei in meinem Roman von Zeit zu Zeit. Aber es macht einfach Spaß, damit zu spielen und man gibt sich selber mehr Möglichkeiten. Es ist ja bei mir auch Krimi und Liebesgeschichte. Und dadurch, dass ich das in zwei verschiedenen Zeiten praktisch verorte, habe ich da auch einfach mehr Möglichkeiten. Und dann spiele der eine Zeitstrang in den 80ern, das ist so die Zeit, in der ich auch groß geworden bin. Und das fällt einem einfach dann auch relativ leicht, das für die Leser nachempfindbar zu machen, wenn man es selber erlebt hat.
Wenn Sie in einem anderen Jahr geboren werden würden, in welchem würden Sie am liebsten geboren werden?
Das hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, man wird ja auch manchmal gefragt, so, ob man, ich bin jetzt auch über 50, ob man nicht nochmal jung sein möchte oder so. Ja, geht ja im Grunde in die gleiche Richtung, die Frage. Also ich hätte kein anderes Jahr, in dem ich geboren sein möchte. Ich finde, man muss sich einfach eine gewisse Offenheit bewahren und sich für die Zeit, in der man gerade lebt, auch interessieren. Auch wie andere, die in der Zeit jung sind, das sehen zum Beispiel. Das hält einen dann selber auch wieder wach und munter. Und ja, von daher finde ich, hat eigentlich so jede Zeit hat ihre guten und schlechten Seiten, wie man immer so schön sagt. Und ja, ich bin zufrieden damit, wann ich geboren bin. Ja,
ich finde es genauso. Ich finde die Zeit hier super spannend. Wir kriegen den digitalen Wandel mit voller Kraft mit.
Eine Jahrtausendwende, keine Ahnung.
Und man erlebt jetzt gerade was, wo sich die Welt komplett ändert mit dem ganzen KI-Zeug und sowas und wo das hingeht. Ich finde das super spannend, weil ich kenne das vorher.
Ja.
Und ich weiß, wie das ohne Handy war. Und ich erlebe jetzt das Leben mit Handy und das Leben mit KI und ich finde das super geil und ich finde das, ich habe es ganz gut erwischt eigentlich.
Ja.
Und ich meine, in Deutschland geht es uns halt einfach wahnsinnig gut. Und wenn die, das vergessen wir immer, zur Zeit jammern immer alle, dass früher alles besser war, ist doch Quatsch. Ja. Uns geht es super und wir haben ein gutes medizinisches System, wir haben hier Frieden in Deutschland und die Leute jammern sich gerade ein geiles Leben mies. Ja. Und wenn wir die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, nutzen, um uns eine tolle Zukunft zu gestalten und jeder ein bisschen Gas gibt und ein bisschen mitmacht, und dann kriegen wir auch diese Herausforderungen mit Klima und Rente und den ganzen Kram, das werden wir schon im Griff kriegen. Wir müssen bloß wieder Lust auf Zukunft haben und das fehlt mir im Moment in Deutschland.
Ja. Ja.
Und ich hoffe, dass diese Lust auf Zukunft machen wieder zurückkommt jetzt irgendwann. Und meine Boomer-Generation erzählt ja eurer Generation, dass alles viel schlechter wird und dass alles doof wird und ihr kriegt keine Rente und die Natur ist kaputt. Und bis jetzt gab es immer irgendwelche Probleme und das war auch nicht lustig, wenn du im Mittelalter gelebt hast.
Ja, und was damals saurer Regen, Waldsterben, da hat es auch immer geheißen, wenn wir mal so alt sind, wie wir jetzt sind, dann gibt es keine Bäume mehr.
Genau. Und
so.
Das come on, wir kriegen das schon hin, wenn man es will.
Genau.
Aber man muss halt einen Plan haben, man muss halt überlegen, was kann ich tun und was kann jeder Einzelne machen, wenn wir wieder ein bisschen mehr in Richtung Zukunft denken.
Ja.
Dann wird das richtig toll. Also insofern, das Einzige, was mich interessieren würde, ich würde ganz gerne die Möglichkeit haben, in 100 Jahren nochmal vorbeizuschauen, was dann draus geworden ist.
Ja.
Also
ja.
Wenn ihr fragt, in welcher Zeit, also ich möchte genau da leben, wo ich bin, also in hier und jetzt, aber ich würde gerne irgendwann mal nochmal nachspitzen, so in 100 oder in 1000 Jahren.
Ja.
Und das mit dem Zeitreisen, das fände ich jetzt nett, wenn zu meinen Lebzeiten das noch jemand rausfindet.
Ich würde auch lieber in die Zukunft reisen wollen, als in die Vergangenheit.
Das kann man noch nachlesen, da gibt es Romane.
Wie würden Sie eigentlich Literatur beschreiben?
Ganz im Allgemeinen. Das ist ja so ein riesiges Feld. Also ich tue mich da jetzt total schwer, das in zwei Sätzen irgendwie zu erklären. Aber ich finde, Literatur ist im Allgemeinen, also wenn wir jetzt mal Sachbücher außen vor lassen, finde ich, ist Literatur im Allgemeinen etwas, was einen durch geschriebene Worte ganz neue Perspektiven eröffnen kann, die man so selber nie erfahren würde. Einfach dadurch, dass andere Menschen ihre Gedanken teilen, bekommt man Möglichkeiten, von einem unerschöpflichen Wissens- und Erfahrungsschatz, den man sonst selber nie entdecken könnte.
Genau, das geht ja darum, abzuchecken, wie bin ich ganz richtig unterwegs oder wo bin ich, was mache ich mit meinem Leben, habe ich da absurde Fantasien oder ist das alles richtig oder wo stehe ich im Leben? Und da ist es halt hilfreich, sie mit anderen abzugleichen. Ich habe einen Film gesehen, ja, in den 80ern, der hieß Himmel über Berlin. Ich mochte den Film nicht besonders, aber da war eine Szene drin, die hat mich geprägt. Und da ist es so, dass da spielen so ein paar Engel mit. Und da ist so ein Engel, der fliegt an so einem Hochhaus vorbei und der fliegt so ganz langsam hoch und schaut da rein und kann von jedem die Gedanken sehen.
Ja.
Und der sieht da vorne, der hat, die schauen sich gerade an und streiten sich und der eine denkt, ich will mich aber gar nicht streiten. Und kommt ins nächste, da ist jemand, der ist so einsam und das ist so eine Szene, die dauert 20 Sekunden und die hat mich brutal geprägt, weil manchmal ist man ganz traurig und denkt sich, muss ich eigentlich überhaupt traurig sein oder liege ich richtig, liege ich falsch? Und das kann Literatur leisten, dass man in andere Gedankenwelten eintaucht. Weil wenn ich ein Buch lese, dann sehe ich, wie andere Leute ticken, was anderen Leuten wichtig ist, was anderen Leuten was bedeutet. Und daran kann ich mich abgleichen, ob ich eigentlich, und dann werde ich feststellen, hoffentlich, dass mir eigentlich ganz schön gut geht und dass ich die Dinge, die für mich wichtig sind, schon okay sind.
Oder man kann dadurch eben neue Wege entdecken. Ideen bekommen, die man sonst nie hätte. Es sind im Grunde, jedes Buch ist eigentlich ein Gespräch mit dem, der es geschrieben hat und mit denen, die in diesem Buch vorkommen.
Genau. Ich habe einen Kumpel, der war Schlosser und der war total unglücklich in dem Job und dann hat er irgendwann ein Musical geschrieben, weil er eigentlich ein Künstler war und hat das gemacht und jetzt ist der, den kennst du nicht mehr wieder. Also manchmal muss man halt eben durch andere Bücher und durchs Lesen ist er drauf gekommen, er macht das so ein Ding einfach selber. Und das kann Literatur im Gelesenen, genauso wie es dann die Filme im Gesehenen können.
Es gibt ja momentan sehr viele Jugendliche, die halt nicht mehr lesen wollen. Wie denken Sie, könnte man das Lesen fördern oder interessanter machen?
Gute Frage. Es ist nicht dran gerade, gell? Es ist so. Also mein Sohn ist 13, ich kenne das. Wir haben vorgelesen und gelesen zusammen bis 6, 7. Und jetzt sind einfach andere Dinge einfach gerade wichtiger. Ich habe brutal viel gelesen in meiner Zeit, aber ich habe, das ist eine Frage der Ablenkung. Aber also ich halte es für wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass Lesen bildet wirklich. Wenn du das Sprachverständnis wird geschult, das Dranbleiben wird geschult, Konzentrationsfähigkeit wird geschult und auf Papier lesen ist definitiv anders als auf dem Bildschirm lesen. Das nimmt man anders wahr. Und ich würde mir wünschen, dass alle Leute viel mehr lesen, aber wie man es macht, weiß ich nicht. Ich versuche, Lesungen anzubieten, die hoffentlich lustig sind und unterhaltsam sind und Lust darauf machen, dass man mal wieder selber ein Buch liest. Aber ganz ehrlich, jemanden unter 40 habe ich bei einer Lesung von mir noch nicht gesehen.
Also ich habe ja auch zwei Töchter, die sind Mitte 20. Die sind übrigens auch hier auf die Maria-Warte-Schule gegangen damals. Und die haben immer viel gelesen, die lesen heute auch noch relativ viel. Die eine hat im Moment zu wenig Zeit, aber die andere schon, die lesen schon. Und ich finde es eigentlich ein bisschen im Gegensatz zu Matthias, egal ob man jetzt im Papier liest oder von mir aus auch auf dem Handy, die haben teilweise ihre Bücher auf dem Handy gelesen. Und ich finde das Wichtigste ist, dass man überhaupt liest. Und ich finde auch, dass man nicht zu hohe Ansprüche stellen sollte, dass man nicht sagen sollte, was ist das für ein Schmarrn, was liest du mal was Gescheites. Ich finde das völlig falsch. Ich finde, Hauptsache, die jungen Leute lesen überhaupt irgendwas. Und ich glaube, dass man eben nicht hingehen darf und sagen sollte, ja, Wissen bildet und man muss unbedingt lesen und ihr werdet dann später davon profitieren oder so. Das ist, glaube ich, das, was junge Leute eher abschreckt, wenn man versucht, ihnen da irgendwie erzieherisch etwas beizubringen, sondern irgendwie muss man den Spaß daran vermitteln. Und da sind dann meiner Meinung nach auch Eltern gefragt, die sich eben nicht aus diesem Auftrag herausziehen dürfen und sagen dürfen, ja, es wird ja so viel Angebot in der Schule, in der Bücherei und überall, sondern ich glaube, dass als Eltern sehr, sehr wichtig ist, dass man sich auch in diesem Bereich um seine Kinder wirklich kümmert, indem man versucht, sie zu begleiten und ihnen einfach auch das, was man selber gerne tut, in unserem Fall das Lesen, versucht, mit auf den Weg zu geben.
Ich finde es halt schade, dass so viele Bücher verpasst werden, die so genial sind. Romulus der Große von Friedrich Dürrenmatt, das ist ja Wahnsinn. Da ist der römische Kaiser da und der findet sein Kaiserreich total kacke, weil die Leute bloß alle unterjocht werden. Und dann kommt dann der germanische Kaiser zu ihm und will ihn und überfällt Italien. Und dann denkt er, super, dann soll der jetzt den Job übernehmen und ich bin diesen Kaiserjob los. Und dann kommt der andere und sagt genau das Gleiche. Ich komme, um dir mein Reich zu schenken, weil ich finde Kaiserreich kacke. Es gibt so tolle Bücher, die sind so lustig. Oder Per Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Das ist ein reiner Wahnsinn von Douglas Adams. Der erzählt das ganze Universum, packt er in 120 Seiten zusammen. Mhm. Da kommt da bauen sie einen Computer, der errechnen soll, was die Antwort auf die Frage nach allem und überhaupt ist. Und dieser Computer ist die Erde. Mhm. Und das kommt dann erst später raus. Und der Nächste, da ist ein Computer und der Computer errechnet das dann. Und nach 100 Millionen Jahren hat er dann ausgerechnet, die Antwort auf die Frage nach allem und überhaupt ist 42. Und dann sagt der Computer, ja, meine Antwort wird euch vielleicht enttäuschen, aber vielleicht hättet ihr euch erstmal überlegen sollen, was die Frage nach allem überhaupt ist. Mhm. Und dann wird der nächste Computer gebaut und das ist die Erde. Das ist total geil und abgefahrenes Zeug. Per Anhalter durch die Galaxis, Douglas Adams. Es gibt großartige Bücher von Böll, die kein Mensch mehr kennt, die komplett vergessen sind. Ja, und ich finde es schade, dass diese unfassbare Fantasie, die da drin ist, dass die Next Generation das nicht mehr mitkriegt. Und das ist für mich...
Da ist aber, glaube ich, auch ein Problem, dass das in der Schule oft ein bisschen in Anführungszeichen vermiest wird. Also so war es zumindest bei mir früher. Es wurde oft zu ernst behandelt. Die meisten Lehrer machen das zu, wie soll ich sagen, vor Kopf zu wissenschaftlich. Ich glaube, dass man eher versuchen muss, Emotionen zu wecken bei den jungen Leuten und dafür die Begeisterung fürs Lesen. Also nur ein Beispiel, das habe ich erst auf der Oberstufe im Gymnasium dann erlebt. Ich habe auch erst Realschule gemacht, dann Gymnasium. Und der Lehrer, da haben wir Antigone gelesen von Sophokles. Und das ist eine super Sache, das ist ein richtig gutes Drama. Und der hat uns dann einfach eine Gerichtsverhandlung dazu schreiben lassen. Und wir durften uns eine Figur aussuchen und durften dann für die dann praktisch Anwalt sein oder Staatsanwalt oder Richter. Und so kann man dann Begeisterung aufwecken. Ne? Man hat sich mit der Rolle beschäftigt, ohne dass man da jetzt irgendwas wissenschaftlich untersuchen musste. Und das sind wirklich Sachen, die sich einprägen. Oder Goethes Faust, wo junge Leute heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und sagen, oh Gott, das muss ich lesen. Das kann man auch total spannend vermitteln, indem man mal einfach anschaut, was das eigentlich für ein Idiot ist, was da alles für Chancen in seinem Leben verpasst. Zum Beispiel, wenn man müsste sowas alles auf modernere Zeiten runterbrechen, damit junge Menschen auch den Zugang dazu bekommen.
Genau, ich musste Don Carlos lesen in der Schule, in der Pubertät, also da habe ich
glaube jeder, glaub ich.
Und der erste Satz, den weiß ich noch, die schönen Tage von Ranfres sind jetzt vorüber, den werde ich nie vergessen. Ich habe aber auch nicht weitergelesen, weil ich fand, die erste Seite habe ich gelesen, fand das total kacke und habe mir dann einen Schauspielführer besorgt und habe dann da schnell so eine 10-Zeilen-Zusammenfassung gelesen und dachte, damit komme ich durch. Und dann hat der Lehrer 4 Monate in dem Schuljahr Don Carlos behandelt und 2 Schulaufgaben darüber geschrieben. Und ich hatte dann zeitweise leider wirklich eine 5 in Deutsch, weil ich habe mich einfach geweigert, das Buch zu schreiben, war keine gute Idee. Zu lesen. Ich habe es bis heute nicht gelesen, aber ich war in Aranjuez.
Aber du hast was Gutes gesagt, ein Schauspielführer. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch eine Sache. Ihr könntet einfach ins Theater gehen. Da kann man sich so die geschriebenen Werke ja praktisch anschauen und dann kriegt man vielleicht auch Lust darauf und denkt sich, ja, was haben die da geschrieben? Und dann liest man es vielleicht. Und wenn man das eine gelesen hat, liest man vielleicht auch das nächste.
Aber Don Carlos ist nicht jugendfreundlich. Der ist einfach nichts für Jugendliche. Faust war es umgekehrt.
Don Carlos legen wir mal in die Schublade.
Und Faust habe ich ein zweites Mal gelesen, dann mit 22, 23 und dann nochmal vor 10 Jahren vielleicht. Und das ging jetzt klasse.
Also Faust,
und das habe ich dann beim zweiten Mal auch verstanden. Als Schüler habe ich es null kapiert. Da war ich einfach... Da hat mich angenervt, aber das Ding ist super, wenn man sich drauf einlässt. Aber wie man dafür begeistern kann, weiß ich nicht. Also es ist wirklich schwierig. Wahrscheinlich muss man alles in YouTube-Videos verteilen. Wahrscheinlich muss man Faust in YouTube aufnehmen.
Gibt es doch auch schon so eine, was mit Playmobil-Figuren.
Das haben sie auch schon gemacht, genau.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, das ist sicher.
Da schaue ich mal, ob da dann Carlos auch vorkommt.
Vielleicht, ja.
Warum finden Sie eigentlich, dass Literatur heutzutage auch noch sehr wichtig ist? Also, dass es noch wichtig ist?
Ja, es hat sich nichts geändert daran. Das geht darum, wir sind ja alle nicht allein auf der Welt. Und jeder, der ein bisschen die Hirn hat, überlegt, bin ich wichtig, richtig auf meinem Weg? Mache ich das Richtige? Und so. Und im Zweifel langweilt man sich. Und dann holt man sich halt Input von außen.
Und es kann ja auch einfach schön sein, das muss man auch verstehen. Literatur ist ja nicht nur Schiller und Goethe, und es gibt sicher auch heute Autoren, die wirklich sehr, sehr zäh schreiben, wo ich mir denke, nee, das möchte ich jetzt nicht lesen, weil es ist ja eine Freizeitbeschäftigung. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir beide auch schreiben. Also ich zumindest kann das für mich sagen. Ich möchte ja, dass die Leute, wenn die meinen Roman lesen, einfach mal eine schöne Zeit haben und entspannen können und vielleicht von ihren Problemen und sowas auch abschalten können. Und für mich ist das das Größte, wenn mich im Dorf jemand anspricht und sagt, du, ich habe deinen Roman gelesen, ich habe am Freitag angefangen, am Sonntagabend war ich fertig und habe dazwischen nichts anderes gemacht. Und da denke ich mir, das ist doch perfekt, genau so soll es sein. Das ist ja auch was Wichtiges, was Literatur bietet, dass man im Grunde in seinem Alltag eine Auszeit machen kann, Urlaub, ohne dass man irgendwie in Urlaub fahren muss oder irgendwas. Das ist so der alltägliche Urlaub, den man sich gönnen kann, indem man einfach sich auf dem Sofa oder auf dem Bett gemütlich macht und mal eine Stunde was liest.
Finde ich auch klasse, ja. Und das ist halt einfach lustig, auch was man damit erlebt an meinem Schreiben. Also von Hulup 2 habe ich, glaube ich, 77 Stück nach England verkauft. Aber nur vom zweiten. Ich habe nicht rausgekriegt, warum vom ersten, vom dritten nicht. Komisch. Aber das ist, also es macht doch Spaß. Und also ich finde Lesen nach wie vor nice. Ich lese ja zurzeit nur noch im Urlaub, also im Alltag lese ich auch nicht so viel, leider. Aber ich habe aber auch schon wahrscheinlich ein paar tausend Bücher gelesen. Ich habe schon brutal viel gelesen.
Jetzt hätten wir noch ein paar extra Fragen an Sie, Herr Petri. Und zwar, Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben, also ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber schon einige.
Ich habe es noch nie gezählt, aber auf jeden Fall 4 Romane. Eigentlich bestimmt mit Kurzgeschichten. Ach, keine Ahnung, aber einen Haufen, also bestimmt 20 Bücher.
Und wie hat sich die Popularität vom ersten bis heute verändert?
Vom ersten Roman? Der erste hat sich wahnsinnig gut verkauft. Der lief super, da habe ich auch irgendwelche Preise dafür, also Shortlist-Sachen hingekriegt dafür. Die Verkaufszahlen gehen dann nach und nach immer runter, irgendwann, weil so ein Buch hat irgendwann sein, das ist normal, aber es ist halt so, immer wenn ich ein neues Buch schreibe, dann kommen die alten dann wieder mit, weil dann stoßen wieder neue Leute mit dem neuen Buch auf die alten Bücher und dann gehen die alten wieder mit drauf.
Okay, dann, Sie haben ja ein Buch geschrieben über Hinterkaifeck. Und was fanden Sie an der Geschichte so interessant?
Also ich habe 3 Bücher geschrieben über Hinterkaifeck, tatsächlich in unterschiedlichen Variationen. Ich war mit 15 Hopfenzupfen und ich habe mir damit eine Gitarre verdient und ein Fotoapparat. Und ich war zufällig am Hof von der Tochter von dem, der die Leichen gefunden hat. Und die war 15 und die hat mir die Story erzählt. Und ich wollte es einfach wissen. Und das war 1979. Und das ist jetzt lange her und ich glaube inzwischen zu wissen, wie es war, aber so richtig weiß ich es immer noch nicht. Also es ist einfach ein spannendes Rätsel und das beschäftigt mich. Und das habe ich einfach, ich habe Spaß dran gehabt, das auf unterschiedliche Art und Weise zu erzählen.
Was hat es eigentlich mit den Rezepten in Ihrem Buch auf sich?
Ja, ich kann null kochen, aber ich esse wahnsinnig gern, wie man sieht. Und ich wollte eigentlich immer ein Kochbuch mal machen. Also die erste Idee war, dass ich 100 Rezepte für Dosenravioli mache. Das mache ich auch noch, das Buch, aber ich sammle im Moment immer schon zusätzliche Rezepte und ich habe Bekannte, die halt wahnsinnig gut kochen können und Linda Weichelt kann außerordentlich gut kochen und die Rezepte sind wirklich super. Und ich dachte mir, das macht Sinn, wenn man sowas tut, und ich kriege auch immer wieder Fotos zugeschickt aus ganz Deutschland von Leuten, die die Rezepte nachgekocht haben und dann sich fotografieren und mir das schicken und sagen, boah, super, die Kaspressknödel sind der reine Wahnsinn. Und aus London hat mir jetzt jemand geschickt, also Deutsche, die da leben und haben Rezepte nachgeguckt und die sind wirklich gut. Also ich kann euch nur empfehlen, sie auszuprobieren. Aber ich selber werde es nicht nachkochen, weil ich kann es nicht.
Dann hätten wir auch noch eine extra Frage an Sie, Frau Buttke. Und zwar geht es ja auch in sehr vielen Büchern darum, dass man traumatische Erlebnisse verarbeiten muss. Und wie Sie selber gesagt haben, sind Ihre Bücher schon so auch teilweise sehr tragödisch. Und deswegen wäre meine Frage, ob Sie irgendwelche traumatischen Erlebnisse damit verarbeiten mussten.
Das ist aber eine sehr, sehr persönliche Frage. Da muss ich jetzt gut überlegen, wie ich darauf antworte.
Sag einfach ja oder nein.
Naja, also ein Leben läuft ja nicht glatt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich bin über 50 und habe natürlich schon einiges erlebt von meinen Jugendtagen bis heute. Das fängt wohl dabei an, dass meine Mutter sehr früh verloren habe und... Ja, dann kommt der Umzug dazu, eine Scheidung. Sicher hat man einiges erlebt und das fließt auch irgendwo mit ein. Aber gleichzeitig ist ja in meinem Roman noch eine schöne Liebesgeschichte erzählt. Naja, die vielleicht auch nicht so ganz schön ist. Also tatsächlich seid ihr da schon auf einem ganz guten Dampfer und sicher lässt man sowas mit einfließen. Ja, auf jeden Fall.
Gibt es in Ihren Büchern eigentlich irgendeinen Satz, also bei beiden, den Sie nie vergessen werden, so der Sie auch geprägt hat?
In unseren eigenen Büchern?
Ja.
Nee, ich glaube, es ist keine spezielle Zeile, sondern das ist so das Gesamte, was man damit ausdrücken möchte. Also dazu kommen auch die Erzählungen, die ich ja jetzt noch geschrieben habe. Da sind für mich auch sehr viele Nebensätze drin, die für mich ganz viel Bedeutung haben. Und deswegen kann ich eigentlich allen Lesern immer nur empfehlen, alles, was irgendwie geschrieben ist, ja, man kann es erstmal locker leicht runterlesen, aber man sollte dann sich auch immer die Zeit nehmen und über das eine oder andere vielleicht ein bisschen nachdenken und schauen, ob es da nicht noch andere Hintergründe gibt, die da mitspielen. Genau.
Aber mir fällt tatsächlich einer ein, der mich überrascht hat, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mitlese, wenn mein Hirn schreibt. Und da gibt es im Biberg gibt's eine Szene, wo der Philosoph gerade mit einer Freundin darum macht und da kommt er irgendwie drauf, dass alles in Wellen passiert. Und dann habe ich da irgendwie das ein bisschen weitergesponnen und habe dann darüber mal nachgedacht, dass ich das alles, die ganze Welt besteht in Wellen, aus Wellen. Und das stimmt irgendwie auch im übertragenen Sinn und im Leben geht es ja drauf und runter und in allem, wenn du Steinen sie reinschmeißt. Und da hat er irgendwie rumphilosophiert und da dachte ich, boah, was für ein Philosoph dieser Typ da.
Okay, dann werden wir fertig mit unseren Fragen und ein ganz großes Dankeschön an Sie, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und jetzt mal an die Zuhörer. Wenn ihr mehr von der Literatur der zwei Autoren erfahren wollt, könnt ihr gerne deren Bücher lesen.
Das war unser Interview aus der Podcast-Reihe Maria Barth spricht Fakten.
Ein Projekt der Maria Barth Realschule Schrobenhausen. Moderatorinnen waren heute Theresa Gürtner,
Johanna Heckmeier
und Franziska Hange aus der Klasse 9b. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, Sie bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt
Maria Barth spricht Fakten.